Dieses Jahr wird alles anders. Dieses Jahr wird es klappen. Und zwar wirklich, diesmal ganz bestimmt. Die zum Jahreswechsel gefassten guten Vorsätze werden halten. Ich werde mich daran halten. Ich werde umsetzen, was ich mir vorgenommen habe. Wirklich. Viele Menschen machen zum Jahreswechsel solche Abkommen mit sich selbst aus. Aber tatsächlich durchhalten, das fällt schwer. Der heutige Tag steht wie kaum ein anderer im Verlauf des Jahres für die Schwierigkeit, sein Leben zu ändern, und sei es auch nur ein kleines Stück weit. Grund genug, genauer hinzuschauen, wie das gelingen kann.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Sehr herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres. Und es gibt einen Grund, warum ich die Folge genau heute am 17. Januar publiziere. Rund um den Jahreswechsel, wenn sowohl symbolisch wie auch tatsächlich der Kalender umgeblättert und ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, machen sich viele Menschen grundlegende Gedanken. Was will ich erreichen? Was macht mich in den kommenden Monaten glücklich, zufrieden und erfolgreich? Was sind die nächsten Schritte? Dann herrscht eine Mischung aus schlechtem Gewissen und Aufbruchstimmung. Wir spüren Veränderungsdruck und Lust zugleich. Und in dieser Gemengelage der Gefühle formulieren wir gute Vorsätze. Vorsätze, die unseren Wünschen Form geben sollen und unserem Streben die Grundlage für den Erfolg. Und dann kommt der 17. Januar. Dieses Datum, der heutige Tag, markiert jedes Jahr aufs Neue den sogenannten Ditch Day, an dem statistisch die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze wieder über Bord werfen. To ditch something, das heißt ja, etwas in den Graben werfen, und so ungefähr fühlt sich das auch an, wenn man sagt, ach was, das mit dem jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, das schaffe ich ja doch nicht. Wo war eigentlich noch gleich die Schokoladetafel, um mich zu trösten? 17 Tage, nicht einmal 3 Wochen halten also die guten Vorsätze, die hehren Wünsche der Verbesserung, der Optimierung, der Kasteiung und der Disziplin in der Regel. Man kann das als Niederlage einstufen, aber wie Sie wissen, dieses hier ist nicht der Podcast der Pessimisten, sondern der Possibilisten, der Menschen, die an Möglichkeiten glauben und die Zukunft gestalten wollen. Wir schauen daher nicht mit der Linse des Versagens auf den 17. Januar. Uns interessiert nicht, was jene, die heute oder in den nächsten Tagen ihre Vorsätze brechen, falsch machen, sondern wir schauen uns an, was man in den restlichen 348 Tagen, die dieses Jahr noch bieten wird, machen kann, damit persönlicher oder beruflicher oder organisatorischer Wandel und Fortschritt doch gelingt. Und das möchte ich auf 3 Ebenen machen. Auf einer handwerklichen Ebene. Wie artikuliert und strukturiert man seine Vorhaben eigentlich so, dass sie die höchste Umsetzungswahrscheinlichkeit haben? Dann auf der Ebene der Psychologie. Wie halten wir Kurs? Und schließlich auf der Ebene der kleinsten Veränderungen, sozusagen der atomaren Ebene des Wandels. Am Beginn aber steht die Strategie daher erstens. Wer sich etwas vornimmt, der tut gut daran, seine Vorsätze zu gliedern, zu strukturieren. Das hört sich aufs Erste vielleicht spröde und kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich mag das daher ein bisschen erklären und an einem Beispiel festmachen. Greifen wir die wahrscheinlich beliebteste Version von Neujahrsvorsätzen heraus, nämlich gesünder leben und schlank werden. Das kommt dann in Formulierungen daher, ich will regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, eben ich will schlank sein, ich will zu rauchen aufhören, ich will weniger Schokolade essen, ich will den Halbmarathon schaffen, ich will endlich wieder in das Kleid von damals passen, ich will mein Gewicht von vor 10 Jahren wieder erreichen und so weiter. Und genau daran kann man eigentlich schon erkennen, was ich mit der Notwendigkeit, Struktur hineinzubringen, meine. Abnehmen, ins Gym gehen, weniger Schokolade essen, das sind verschiedene Ebenen, verschiedene Kategorien durcheinander gewürfelt. Wünsche, Ziele, Aktivitäten, das ist alles ein großes Durcheinander, aus dem dann klarerweise nicht das gewünschte Ergebnis erwachsen wird. Ich will schlank sein. Das ist kein Ziel, sondern zunächst einmal ein Wunsch. Übrigens auch noch ohne jede Begründung, ohne Fundament, einfach so dahingesagt. Das ist ja auch leicht. Ich will mehr ins Fitnessstudio gehen, das ist eine Maßnahme. Das kann man sich vornehmen, in den Kalender eintragen, dann auch irgendwann einmal etwas dazwischen kommen lassen und es überhaupt schleifen lassen. Ich will mein Gewicht von vor 10 Jahren wieder erreichen, das ist ein Ziel. Schön und gut, aber wie erreiche ich das? Was ist dafür zu tun? Das fehlt da noch völlig. Wenn ich hier die Unterscheidung zwischen Wunsch, Ziel und Maßnahme treffe, dann ist das keine sprachliche Spitzfindigkeit, sondern die Notwendigkeit, verschiedene Ebenen unserer Kurskorrektur, denn um nichts anderes handelt es sich ja bei Vorsätzen, also verschiedene Ebenen klar zu trennen. Machen wir das nicht, fehlt uns selbst am Ende eben diese Klarheit, um an unseren Vorhaben festzuhalten. Daher, auf der obersten Ebene stehen Wünsche. Das sind Vorstellungen von einer besseren Zukunft, Bilder von uns und unserer Umwelt, die wir anstreben, die uns lohnenswert erscheinen. Im Business-Kontext nennen wir das dann Vision. Zu dem Envisioning werde ich demnächst mal eine eigene Folge machen. Für heute soll es einfach damit getan sein, zu beschreiben, was ich mit dem Wunsch oder Vision meine. Nämlich den eigentlichen Antrieb hinter all unseren Bemühungen. Das, was wir anstreben und erreichen wollen. Das ist noch kein messbares, quantifizierbares Ziel, sondern eine bildhafte, eine sinnlich beschreibbare Vorstellung von der Zukunft. Um bei unserem Beispiel von vorhin zu bleiben, da ging es um Schlanksein und das lässt sich ausbauen. Warum will ich schlank sein? Na, vielleicht, weil mir klar ist, dass das gesundheitliche Effekte hätte. Dann stelle ich mir auf dieser Ebene eine schlanke, gesunde, vitale Form von mir selbst vor, strotzend vor Energie, lebendig, wohlbehalten. Oder vielleicht geht es mir gar nicht so sehr um die Gesundheit, sondern ich will schlank sein, weil ich der Meinung bin, das schaut einfach besser aus. Dann geht meine Vision vielleicht in die Richtung Badehosenfigur. Ich sehe mich am Strand dahinlaufen, flacher Bauch. Oder in Richtung eines bestimmten Kleidungsstückes oder Events. Ich stelle mir vor, wie gut ich aussehen werde in diesem Slimfit-Anzug oder in dem Kleid, wie mich andere bewundern, weil ich so selbstbewusst strahle in dieser Kleidung. Was auch immer mich antreibt, schlanker werden zu wollen, in die Vision packe ich das hinein. Ich spüre mich hinein. Ich stelle mir vor, wie das sein wird, wie es sich anfühlen wird, wenn ich das erreicht haben werde. Es geht also bei Vision um bildhafte, um sinnliche Vorstellungen, um die Beschreibung eines Idealzustandes. Und vor allem geht es darum, die Motivation für all das, was wir uns vornehmen, greifbar, in unseren Gedanken erlebbar und immer wieder abrufbar zu verdeutlichen. Manchen Menschen genügt da eine Gedankenwelt, andere schreiben eine kleine Story zusammen, so wie ich gerade von der Szene im Slimfit-Anzug gesprochen habe. Wieder andere suchen sich Bilder heraus, die sie sich buchstäblich vor Augen halten können. Warum machen wir das? Weil Veränderung Aufwand ist, Mühe. Und der Mensch, wie alle Lebewesen, im Grunde sehr ökonomisch tickt. Er versucht, Aufwand zu vermeiden und Widerständen aus dem Weg zu gehen. Wir brauchen daher für das Aufrechterhalten der Energie, die wir auf die Veränderung einsetzen, ein wirklich lohnendes Zukunftsbild, eine greifbare Motivation. Und genau das leistet die Vision das Wunschbild. Die zweite Ebene sind dann Ziele, die ich aus dieser Vision ableiten kann. Und das ist nicht dasselbe. Ziele sind sehr konkret, sie sind quantifizierbar, messbar, überprüfbar. Da kann ich einen Zollstock anlegen, ein Maßband, eine Waage, eine Umsatzliste, je nachdem, welches Ziel ich formuliere. In unserem Beispiel wäre das, ich will mein Gewicht von vor 10 Jahren wieder erreichen. Da ist ganz klar, was ich damit meine. Da steht eine bestimmte Zahl und wenn ich da drüber bin, dann habe ich mein Ziel eben noch nicht erreicht. Ziele sind spezifisch. Da bin ich nicht mehr in der Bilderwelt der Vision, sondern präzise und eindeutig. Sie sind messbar. Das heißt, ich muss mir auf dieser Ebene auch ein Kontrollelement überlegen. Eine Einheit, an der ich den Fortschritt erkenne und ein Messinstrument. Kilogramm und Waage, Euro und Umsatzliste, Pulsfrequenz und Stoppuhr. Im Business-Kontext spricht man dann von KPIs, von Key Performance Indicators, also Messgrößen, die den Fortschritt anzeigen. Weiters müssen Ziele erreichbar sein. Eh klar, sonst macht das alles ja keinen Sinn. Sie müssen auch relevant sein, also auf meine Vision einzahlen. Es bringt nichts, wenn ich von meiner Badehosenfigur träume und mein Ziel habe ich als Halbmarathonzeit formuliert. Ja eh, für den Lauf zu trainieren, das wird es schon auch helfen, schlank zu werden, aber was ich eigentlich messen sollte, ist etwas anderes. Bauchumfang oder Gewicht zum Beispiel. Und schließlich sind Ziele mit einem Zeitraum verbunden. Bis wann will ich das erreichen? Bei der Badehosenfigur macht das vielleicht Sinn bis zum Sommer. All das hilft nicht nur am Ende der Messperiode, sondern auch zwischendurch, weil ich aus dem großen Ziel dann kleinere Zwischenziele ableiten kann. Wenn ich im Juni x Kilogramm haben will und jetzt habe ich y, dann kann ich mir versuchen, eine Kurve auszurechnen. Wie viel Kilogramm muss ich daher im Mai haben, im April haben und so weiter. Ziele helfen uns zu erkennen, wie nahe wir dem Wunsch, der Vision schon sind. Spezifisch, messbar, erreichbar, also achievable, relevant und gezeitet, also timed. Und wenn man die Anfangsbuchstaben dieser Adjektive zusammenzählt, dann kommt das Wort smart heraus. Und genau das zeichnet gute Ziele aus. Sie sollen smart sein. Ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Es gibt natürlich unterschiedliche Modelle zur Konzeption und Formulierung und Erreichung von Zielen. Das eben genannte Modell von smarten Zielen ist eines davon. OKR, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, die Abkürzung steht für Objectives and Key Results, ist ein anderes, in vielerlei Hinblick vergleichbares Modell. Dass es vergleichbar ist, dem würden selbstverständlich die Anhänger der einen wie auch der anderen Methode energisch widersprechen, weshalb ein solcher Vergleich vielleicht einmal eine eigene Podcast-Folge rechtfertigen wird. Jedenfalls auf Vision und Ziele folgt nun die dritte Ebene und das sind die Maßnahmen. Was muss ich tun, um meine Ziele zu erreichen und damit meine Vision Wirklichkeit werden zu lassen? Zwischen Ziel und Maßnahme steht in der Regel eine Analyse, eine Bestandsaufnahme. Was wird wohl der lohnendste Hebel sein, um das angestrebte Ziel zu erreichen? Welche Aktivität ist die effizienteste? Das heißt, wo habe ich den geringsten Aufwand zwischen jetzt und der Zielerreichung? Das ist deswegen wichtig, weil bei gleicher Vision und gleichen Zielen für zwei Menschen oder für zwei Organisationen dennoch sehr unterschiedliche Maßnahmen sinnvoll sein können. Machen wir es wieder an unserem Beispiel fest. Zwei Menschen, beide haben dieselbe Vorstellung, wie attraktiv und sexy sie am Strand sein werden, beide haben als Ziel ein bestimmtes Gewicht zu erreichen und beide sind sogar jetzt gleich schwer. Nur, der eine ist Sportler und hat halt im letzten Jahr beim Essen und Naschen über die Stränge geschlagen. Nur für den werden Maßnahmen sinnvollerweise in der Ernährung liegen. Der andere ist eigentlich halbwegs normal, nur bewegt er sich halt viel zu wenig und hat daher ein bisschen was auf die Hüften gepackt. Nur für den wird es vielleicht zielführender sein, mehr Sport zu machen. Bei gleichen Zielen, bei gleicher Vision, unterschiedliche Maßnahmen. Haben Sie genau hingehört, was ich gesagt habe? Ich habe gerade das Wort zielführender verwendet. Genau das sollen Maßnahmen nämlich sein, die wir auswählen. Zielführend. Sie sollen uns zum Ziel führen. Jetzt ist das Bild komplett. Wir haben eine schlüssige, eine logische Abfolge von Vision, Ziel und Maßnahme. Und genau das braucht es in jedem Kontext, damit Veränderung gelingen kann, damit wir unsere Vorhaben erreichen. Badehosenfigur, Marktführerschaft, Business Transformation, die zugrunde liegende Logik ist immer die gleiche. Vision, Ziel, Maßnahme. Klar strukturiert, aufeinander aufbauend, das eine zahlt aufs andere ein, es ist zusammenhängend, aber nicht vermischt. Diese Klarheit hilft im Laufe der verstreichenden Zeit, Kurs zu halten. Ich kann mich immer wieder an meiner Vision festhalten, Energie daraus ziehen, was ich eigentlich erreichen will. Ich kann an dem daraus abgeleiteten Ziel nachvollziehbar messen und erkennen, ob ich gut unterwegs bin. Und ich kann in meinem Maßnahmenkatalog überprüfen, ob das hilft, was ich da tue, ob es zielführend ist. Wichtigster Nutzen dieser hierarchischen Herangehensweise ist aber ein anderer, nämlich, dass ich von Anfang an Klarheit darüber erlange, was nötig sein wird, um meine Vision zu erreichen. Das wird bei sorgfältiger Ausarbeitung von Vision, Ziel und Maßnahme nämlich sehr deutlich bewusst. Und dann kann man sich fragen, nein, dann muss man sich fragen, Bin ich dazu bereit und bin ich dazu in der Lage? Will und kann ich diesen Aufwand, diese Mühsal des Wandels auf mich nehmen? In unserem Beispiel könnte eventuell jemand zu der Erkenntnis kommen, puh, das bedeutet ja, dass ich wirklich dreimal die Woche ins Fitnessstudio muss oder laufen gehen muss. Jedes Mal eine Stunde Sport, mit Umziehen, Hinfahren, Duschen, wieder zurückfahren, das sind jedes Mal 2 Stunden in Summe. Die Maßnahme, die ich da gewählt habe, um mein Ziel zu erreichen und meiner Vision nahe zu kommen, die braucht also 3x2 6 Stunden pro Woche. Erstens, wo finde ich die 6 Stunden? Wie habe ich die 6 Stunden bisher zugebracht und will bzw. kann ich diese Zeit nun mit Laufen zubringen? Zweitens, scharf nachdenken, gibt es vielleicht eine andere Maßnahme, die ökonomischer ist, also nicht 6 Stunden braucht, sondern weniger. Und drittens, ehrlicher Blick in den mentalen Spiegel, bin ich willens, auf längere Zeit hinweg konsequent 6 Stunden pro Woche aufzuwenden? Schaffe ich das? Bin ich dazu bereit? Geht sich das mit meinen anderen Verpflichtungen aus? Habe ich die Disziplin? Die 3-stufige Logik von Vision, Ziel und Maßnahme hilft also ganz klar zu artikulieren, worauf man sich konzentrieren möchte. Denn Fokus ins Leben zu bringen, ist einer der entscheidendsten Hebel für den Erfolg. Fokus bedeutet aber eben auch, unter endlichen Ressourcen sich nicht nur zu wünschen, was man gerne tun möchte, sondern auch zu entscheiden, was man daher lassen wird, wo man Energie abziehen wird, was man seiner Vision unterzuordnen bereit ist. Diese Logik trägt also von Anfang an zu einem Maß von Klarheit bei, das uns beurteilen lässt, wie realistisch unsere Vorhaben sind und wie hoch daher die Umsetzungswahrscheinlichkeit ist. Das gilt privat, aber natürlich ganz genauso im Business-Kontext. Das Artikulieren einer Vision hat, wenn sie ernsthaft gemeint ist und nicht nur wohlklingende Sätze auf der Webseite darstellen soll, ganz unmittelbare Konsequenzen. Auf die Zielsetzungen des Unternehmens nämlich, darauf, woran Fortschritt gemessen wird. Und dann auf die Aktivitäten, auf die Maßnahmen, die das Unternehmen vom Zaum brechen wird, um seinen Zielen, um seiner Vision näher zu kommen. Formuliert ein Betrieb in seiner Vision, das kundenfreundlichste Unternehmen seiner Branche zu werden, ohne in der nächsten Konsequenz in die Vergütung seiner Vorstände die tatsächlich gemessene Kundenzufriedenheit aufzunehmen, ohne dabei Kundenzufriedenheit höher oder zumindest gleich hoch zu bewerten wie Umsatzwachstum und ohne auf der Maßnahmenseite in Kundenkontakt, in Produktqualität und Kulanzregeln und so weiter zu investieren, statt in den Ausbau des Vertriebs, dann bleibt es halt bei der netten Formulierung. So wie beim Wunsch, schlank und rank in der Badehose zu strahlen, ohne eine gescheite Waage anzuschaffen, ohne einen ordentlichen Spiegel ins Badezimmer zu stellen und ohne 6 Stunden pro Woche zu schwitzen. Ich habe übrigens nicht nur zur Illustration das banale Beispiel der Badehosenfigur herangezogen und selbstverständlich ist damit auch kein Bodyshaming in irgendeiner Form gemeint. Der Grund für diese Banalität ist, dass auch unsere Visionen durchaus scheinbar banal sein können. Es muss nicht immer um die Weltrettung gehen. Es darf gerne auch mal down to earth sein. Gerade dann, wenn es um persönliche Visionen geht, dann soll es nämlich vor allem darum gehen, wirklich zu formulieren, was man selbst anstrebt. Nicht ein von Medien oder Gesellschaft vorgegebenes oder durch die Hochglanzwelt der Social Media Influencer vorgegaukeltes Bild, sondern das eigene, das man selbst wirklich erreichen möchte. So viel also zu Strategie und Handwerk der Zielerreichung. Nun zum 2. Punkt, wie man dem 17. Januar ein Schnippchen schlägt. Denn die Ausrede, der Geist sei willig, bloß das Fleisch sei schwach, die ist nicht nur genau das, eine plumpe Ausrede, auf die wir uns nicht stützen sollten, sie ist auch inhaltlich falsch. Es ist eben doch genau der Geist, der uns davon abhält, unsere Vorsätze einzuhalten. Denn so stark ist er gar nicht, wie wir glauben. Er schafft es noch nicht einmal, wirkungsvoll gegen unsere Gewohnheiten anzukämpfen. Ein beträchtlicher Teil unseres Lebens läuft auf Autopilot. Was wir tagtäglich tun, basiert auf Gewohnheiten. Gewohnheiten, das sind immer wieder wiederholte Handlungen, die sich irgendwann verselbstständigen und entweder völlig oder doch zumindest in großem Ausmaß automatisiert ablaufen und erst dadurch unseren Alltag auch wirklich möglich machen. Wenn wir ständig über alle Kleinigkeiten des Lebens nachdenken müssten, wenn wir immer planen würden, Optionen gegeneinander abwägen würden bei jeder Kleinigkeit, wären wir schon am Vormittag völlig erschöpft. Wir wissen, was morgens zu tun ist, wie wir uns die Zähne zu putzen haben, ob wir heiß oder kalt duschen, wie wir uns einen Kaffee zubereiten, welchen Weg wir ins Büro nehmen. Wir starten eben nicht jeden Tag völlig neu. Im Gegenteil, nehmen uns unsere Gewohnheiten viele Entscheidungen ab und entlasten uns. Ich habe vorhin schon gesagt, der Mensch hat den Hang dazu, sein Verhalten energiesparend auszurichten und genau das sind Gewohnheiten, Energiesparprogramme für den Alltag. Ein ehemaliger österreichischer Bundeskanzler, Viktor Klima, hat seit seiner Regierungstätigkeit immer den gleichen dunkelgrauen Anzug getragen, immer ein weißes Hemd und immer die gleiche rote Krawatte. Darauf angesprochen hat er das einfach begründet. Ich habe im beruflichen Alltag so viele Entscheidungen zu treffen, ich muss nicht auch noch jeden Tag entscheiden, was ich anziehe. Energiesparen. Wir alle machen das. Auch wenn wir nicht immer das Gleiche anziehen, unser Leben ist von vielen Routinen geprägt. Und diese Routinen beeinflussen unseren Lebensstil. Energiesparen ist einer der Gründe für diese Routinen. Das Gefühl, etwas richtig gemacht zu haben, ist der andere. Wenn eine Handlung uns gut tut, dann neigen wir dazu, diese Handlung zu wiederholen. Logisch. Und aus vielen Wiederholungen entsteht dann eine Gewohnheit. Unser angeblich ach so starker Geist belohnt uns einfach für das, was uns gut tut und was uns vielleicht auch nur scheinbar gut tut. Denn wir wissen es oft natürlich besser und dennoch die Gewohnheit obsiegt. Nun haben wir über das Belohnungssystem im Gehirn tatsächlich ziemlich viele Erkenntnisse vorliegen. Nicht zuletzt, weil das ein wichtiges Forschungsgebiet für die Marktforschung ist, Stichwort Neuromarketing. Da hat man zum Beispiel gut erforscht, wie wir auf Schnäppchenpreise reagieren. Wir kaufen aufgrund eines knallgelben Preisschildes mit ebenso knallrotem Text super Sonderangebot. Irgendetwas, was wir eigentlich nicht brauchen, das mit 9,90 Euro ausgepreist ist und fühlen uns richtig gut dabei. Ohne nachgeschaut zu haben, dass wir es eben wirklich nicht brauchen und dass es gestern auch nur 8 Euro gekostet hat. Aber da war es halt nicht im Angebot. Und wir haben gelernt. Sonderangebot ist gleich tolle Gelegenheit, ist gleich Belohnung für denjenigen, der die Gelegenheit gefunden und zugeschlagen hat. Auf gleiche Weise haben wir auch gelernt, dass etwas Leckeres zu essen, ein Stück Schokolade oder zwei, dazu führt, dass wir uns besser fühlen. Und mit der Zeit fühlen wir uns nicht nur wegen der Schokolade besser, sondern wegen dieses Belohnungsgefühls, das sich einstellt. Und das wollen wir dann immer wieder aufs Neue erreichen. Nicht die Schokolade ist dann als toll abgespeichert, sondern die zur Gewohnheit gewordene Routinehandlung, Schokolade zu essen oder eine Zigarette zu rauchen oder zur Pizza automatisch scheinbar ein Glas Wein oder zwei zu trinken. Mit der Zeit stellt sich ein Reiz-Reaktionsmuster ein. Dann reicht schon der Auslösereiz, um die Reaktion abzuspulen. Pizza ist Wein, ganz automatisch. Der Auslöser kann dabei alles Mögliche sein. Eben eine bestimmte Speise oder eine bestimmte Situation, eine bestimmte Uhrzeit. Dann brauchen wir einfach morgens einen Kaffee, weil sich das Muster und der dazu passende Ablauf eingeübt hat und wir auf Autopilot laufen. Was hat dieser Exkurs mit dem Ditch Day zu tun? Vieles. Zunächst einmal ist es sehr lohnend, darüber nachzudenken, was wir als Belohnung empfinden. Manches ist in uns hineinprogrammiert. Genussmittel, wie zum Beispiel Zucker, docken an jene Rezeptoren in unserem Gehirn an, die veranlassen, dass Dopamin ausgeschüttet wird, das Glückshormon. Andere Trigger in unserem Alltag sind nicht biologischen Ursprungs, sondern sehr persönlich strukturiert. Sich selbst dabei zu beobachten, welche zum Teil Kleinigkeiten in unserem Alltag uns zu bestimmten Verhaltensweisen verleiten, ist ein erster Schritt, aus dieser scheinbar unbewussten Fremdbestimmung herauszukommen und damit letzten Endes auch unsere Gewohnheiten in den Griff zu bekommen. Denn zwischen Reiz und Reaktion, genau da liegt unser Handlungsspielraum. F.M. Alexander hat das in dem wunderschönen Satz zusammengefasst: You don't decide your future, you decide your actions decide your habits, and your habits decide your future. Unsere Gewohnheiten haben massiven Einfluss darauf, wie wir unser Leben führen und daher auch, wie uns Veränderungen in unserem Leben gelingen. Schließlich sind gute Vorsätze das genaue Gegenteil von Gewohnheiten. Sie sind Codebrecher der Routine. Und nur wenn wir diese Codebrecher dechiffrieren, sabotieren wir uns nicht mehr selbst, wenn wir Besserung geloben. Wer sich vornimmt, ich ändere jetzt mein Verhalten, der verkennt die Situation. Wir machen uns große Mühe, wir strengen uns richtig an und trotzdem kommen die alten Gewohnheiten wieder zurück. Ja, so ist das. Denn erfolgreiche Kursveränderungen müssen gar nicht radikal, sie müssen nachhaltig sein. Das heißt, wir brauchen viele, viele Wiederholungen, um neue Muster zu schaffen. Den langen Atem, ganz sicher länger als bis zum 17. Januar. Man sollte sich ganz genau anschauen, wie die eigenen Gewohnheiten funktionieren und was sie auslöst. Und, das ist der Schlüssel, der uns wieder zum ersten Thema zurückführt, zu Vision, Ziel und Maßnahme. Der Weg aus der Gewohnheitsschleife ist in der Regel nicht, sich etwas abzugewöhnen, sondern sich etwas Neues anzugewöhnen und es immer und immer wieder zu wiederholen, bis es zur selbstverständlichen Routine geworden ist. Möglichst ohne Ausnahmen zu machen, das fällt natürlich dann leichter, wenn es sich um kleine Verhaltensveränderungen handelt. Ich habe eingangs gesagt, ich will auf drei Ebenen über Vorsätze sprechen. Das war einerseits die Strukturebene mit Vision, Ziel und Maßnahme. Im zweiten Teil ging es jetzt gerade um Psychologie. Wie halten wir durch? Nämlich durch das Einüben von Gewohnheiten und vor allem durch kleine repetitive Schritte. Und damit sind wir abschließend beim dritten Punkt, der kleinsten Ebene der Veränderung, der atomaren Ebene sozusagen. Dazu eine kurze Matheaufgabe. Wenn Sie jeden Tag eines Jahres konsistent Ihre Leistung erbringen, jeden Tag 100% geben, dann haben Sie am Ende des Jahres immer noch 100% gebracht. Denn 100% hoch 365 Tage, das ist immer noch 100%. Wenn Sie sich aber vornehmen, jeden Tag ein klitzekleines Stück besser zu werden, nur ganz, ganz wenig besser zu werden als am Tag davor, sagen wir pro Tag, um bloß ein Promille besser zu sein, dann liegen Sie am Ende des Jahres nicht mehr bei 100% Leistung, sondern bei 144%. Sie sind also um 44% besser als zu Beginn des Jahres. 100,1 hoch 365, das gibt 144%. Das Wunder der Zinseszinsrechnung, der Exponentialfunktion, schlägt auch hier wieder einmal zu. Einzelne, klitzekleine Veränderungen, die gar nicht auffallen, machen am Ende des Jahres einen riesigen Unterschied. Bei Preiserhöhungen, bei der Inflation haben wir das sehr nachteilig erlebt. Beim Thema Lernen, Wachsen, Verbessern kommt uns aber der gleiche Effekt zugute. Kombiniert mit der schier unendlichen Vielzahl an Möglichkeiten, besser zu werden, die uns heutzutage zur Verfügung stehen. Online-Kurse, Videotrainings, Informationsangebote, Peer-Coaching und. Noch einmal, ich spreche nicht davon, sich in ein MBA-Programm einzuschreiben, sondern 0,1% täglich etwas neu oder besser zu tun. Atomic Habits nennt man das, atomare Gewohnheiten, die kleinste Einheit der Verbesserung mit erstaunlicher Wirkung. Der Blick nach vorne. Kierkegaard hat sprachlich die traurige und entmutigende Realität der Selbstaufgabe formuliert. Er hat gesagt, wehmütig grüßt der, der ich bin, denjenigen, der ich sein könnte. Damit es bei Ihnen nicht so weit kommt, nehmen Sie doch den heutigen Tag, den 17. Januar, zum Anlass, sich entlang der drei Punkte, über die ich heute gesprochen habe, Gedanken über die 348 Tage des Jahres zu machen, die noch vor uns liegen. Übrigens Bonus im Jahr 2024, es ist ein Schaltjahr, Sie haben also sogar noch einen Tag mehr Zeit. Erstens, sind Ihre Vorhaben klar strukturiert? Haben Sie eine lohnende Vision entwickelt, die Sie durch das Jahr tragen wird? Haben Sie daraus messbare, smarte Ziele abgeleitet und sind die Maßnahmen, die Sie dazu eingetaktet haben, stimmig und von heute weg auch noch 11,5 Monate lang durchhaltbar? Überprüfen Sie das mit kühlem Verstand, denn es ist besser, jetzt eine Kurskorrektur vorzunehmen und auf nachhaltige Erreichung Ihrer Vorhaben umzuschwenken, als irgendwann im Laufe des Jahres enttäuscht aufzugeben. Zweitens, lieber klein anfangen. Durchhalten, 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 bis sich frische neuronale Gewohnheitsbahnen etabliert haben. Das ist auf Dauer viel, viel versprechender, als die Radikalkur zu beschwören und dann am 17. Tag erschöpft den alten Gewohnheiten nachzugeben. Mit den kleinen Änderungen fällt es einfach leichter, die Disziplin aufzubringen und vor allem aufrecht zu halten. Und damit drittens, jeden Tag ein klitzekleines Stück Wachstum, Verbesserung, Lernen in den Alltag zu integrieren. Das zeigt auf Dauer enorme Früchte. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, ein erfreuliches, ein gelingendes Jahr 2024 und ich freue mich darauf, Sie durch dieses Jahr zu begleiten. Mit diesem Podcast und wenn es sich ergibt, gerne auch mit Inspiration durch eine Keynote oder durch persönliche Beratung. Den 17.01., den Ditch Day, lassen wir jedenfalls heute hinter uns. Wir blicken nach vorne, denn was vor uns liegt, ist viel reizvoller und lohnender.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.